sessions, we've been looking at Romans chapter 4.
In den vergangenen beiden Lehreinheiten beschäftigten wir uns mit Römer 4 und konzentrierten uns dabei hauptsächlich auf das Vorbild Abrahams und seines Glaubens. Wir untersuchten die Bedingungen, die Abraham erfüllen musste, um der Vater vieler Völker zu werden. Dann hielten wir auch die Bedingungen fest, die wir erfüllen müssen, um uns dafür zu qualifizieren, als Nachkommen Abrahams zu gelten. Nun treten wir in die Phase 6 dieser Pilgerreise ein, die mit dem 5. Kapitel des Römerbriefs beginnt. Ich habe ihr in der Studienhilfe die Überschrift gegeben, 5 Erfahrungen, die die Rechtfertigung durch Glauben nach sich zieht. Ich wies bereits darauf hin, dass das Evangelium in der Geschichte und dem Erfahrungshorizont der Menschheit verankert ist. Es besteht nicht aus abstrakten Theorien, sondern ist an die Historie und die menschliche Erfahrung gekoppelt. Es ist mit der Geschichte verankert, weil es auf den historischen Fakten beruht, dass Jesus starb, begraben wurde und am dritten Tag von den Toten auferstand. Wenn diese Fakten nicht wahr sind, ist das ganze Evangelium nicht wahr. Das Evangelium ist aber auch in der menschlichen Erfahrung verankert, denn wenn wir es glauben und ihm entsprechend handeln, werden wir mit ihm Erfahrungen machen, die wir auf keine andere Art und Weise machen können. Aus diesem Grund werden wir uns nun ansehen, welche Auswirkungen die Rechtfertigung durch Glauben auf unseren Erfahrungshorizont hat. Was geschieht in uns, wenn wir diese Bedingungen erfüllen, damit uns Gerechtigkeit durch Glauben angerechnet wird? Oder damit wir gerechtfertigt werden? Welche anderen Varianten für gerechtfertigt werden kennen wir noch? Wir sind freigesprochen, wir werden für nicht schuldig erklärt, wir werden für gerecht erachtet, wir werden gerecht gemacht, wir sind so, als hätten wir nie gesündigt. Und wie wirkt sich dies nun ganz praktisch aus? Was geschieht dabei in uns? Nun, Paulus beschäftigt sich mit dieser Frage am Anfang des 5. Kapitels des Römerbriefs. Dieses Kapitel beginnt wieder mit einem Da oder Deshalb, und es wäre sicher sehr interessant, einmal den Römerbrief durchzugehen und zu zählen, wie oft Paulus dort Da oder Deshalb sagt. Hier ist wieder so ein Da. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hier haben wir die ersten 3 Erfahrungen, die wir machen, wenn wir durch Glauben gerechtfertigt sind. Zunächst einmal haben wir Frieden mit Gott. Zum ersten Mal in unserem Leben sind wir im Einklang mit unserem Schöpfer. Und weil wir im Einklang mit dem Schöpfer sind, sind wir in gewisser Hinsicht auch im Einklang mit der Schöpfung. Ganz sicher haben viele von uns die Erfahrung gemacht, dass sie, nachdem sie dem Herrn begegnet waren und durch Glauben Gerechtigkeit empfangen hatten, das Leben auf einmal mit ganz anderen Augen sahen. Könnt ihr euch an so etwas erinnern? Ich begegnete dem Herrn in einer kleinen Hafenstadt in Yorkshire in England. Als ich am nächsten Tag zum Hafen ging und aufs Meer hinaussah, sah das Meer und die Wellen auf einmal ganz anders aus. Alles war anders. Die Wellen kamen auf mich zu und sagten, was du hier siehst, ist nur ein Bruchteil der Kraft Gottes. Die Kraft, die in diesen Wellen wirkt, wirkt auch in dir und ist noch viel größer. Meine erste Frau, die schon beim Herrn ist, erzählte mir einmal, was sie am Tag, nachdem sie dem Herrn im Rahmen einer dramatischen persönlichen Erfahrung begegnet war, erlebte. Sie ging an den Strand und alles sah anders aus. Sie konnte gar nicht glauben, dass dies immer noch derselbe Ort war. Nun macht nicht jeder derart dramatische Erfahrungen, aber es ist ein Teil dessen, dass man Frieden mit Gott hat. Man hat Frieden mit seiner Umwelt und Frieden mit der Schöpfung. Im Buch Hiob steht geschrieben, dass Gott für dich einen Bund mit den Tieren des Feldes schließen wird. Auf einmal ist alles anders. Kräfte, die bislang gegen dich waren, sind nun auf deiner Seite. Kräfte, die du bislang nicht kontrollieren konntest und die dir Angst machten, machen dir auf einmal keine Angst mehr. Du hast Frieden. Kennt ihr das hebräische Wort für Frieden? Shalom. Es hängt direkt mit dem Wort für Vollständigkeit zusammen und auch mit dem Wort für Zahlen. Eine Rechnung heißt auf Hebräisch Leshalem. Also können wir sagen, du hast Frieden, weil deine Rechnung bezahlt wurde. Dein Friede ist Vollständigkeit. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du eine vollständige Persönlichkeit. Jeder Teil von dir steht im Einklang mit jedem anderen Teil von dir und mit dem großen Gott, der dich geschaffen hat. Wir haben also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die zweite Erfahrung wird in Vers 2 beschrieben. Durch den, also Jesus, wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Auch in der alten King James Bibel steht, wie ich meine, die Formulierung Zugang durch Glauben zu dieser Gnade. Ich finde dieses Wort Zugang sehr passend. Indem wir durch Glauben gerechtfertigt werden, bekommen wir Zugang zur Gnade, die uns aufrechterhält. Wir können in dieser Gnade feststehen. Wir werden nicht mehr hin und her geworfen. Wir sind nicht mehr der Spielball verschiedener Kräfte, sondern wir stehen fest in der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist über uns. Und immer, wenn ihr das Wort Gnade hört, sollt ihr euch dazu gleichzeitig das Wort Gunst denken. Denn diese beiden Begriffe sind im Grunde zwei verschiedene Übersetzungen ein und desselben Grundworts. Das griechische Wort für Gnade, Charis, von dem sich Worte wie charismatisch ableiten und viele andere, derer wir uns so gerne bedienen, bedeutet im Grunde Schönheit, Anmut oder Charme. Das ist uns eigentlich nicht so gegenwärtig, doch jemand sagte einmal, die Schönheit liege im Auge des Betrachters. Wenn Gott uns mit Gunst ansieht, werden wir schön. Wir sind nun also in der wunderbaren Lage, dass die Gunst Gottes auf uns ruht. Was für ein Unterschied! Es gibt mir Kraft zu wissen, dass immer dann, wenn ich im Willen Gottes lebe, auch die Gunst Gottes auf mir ruht. In den Sprüchen heißt es, die Gunst Gottes sei wie eine Wolke des Spätregens. In dem Psalmen steht, Gott umgebe den Gerechten mit Gunst wie mit einem Schild. Das heißt, wenn die Gnade oder die Gunst Gottes auf uns sind, sind wir von allen Seiten geschützt. Wir leben unter dieser herrlichen Wolke des Spätregens und immer wieder fällt Spätregen aus dieser Wolke auf uns. Ach, wenn ihr bei dem Wort Gnade doch an Schönheit denken könntet. Im religiösen Leben fehlt es so oft an wahrer Schönheit. Wir sind damit zufrieden, düster, grau und eintönig zu sein. Ich glaube nicht, dass das der Wille Gottes ist. Ich denke, Gott möchte, dass wir schön sind. Er sagt, er werde den Sanftmütigen durch sein Heil schön machen. Die Schönheit, die uns zuteil wird, ist seine Gunst. Die dritte Auswirkung finden wir am Ende von Vers 2, wo es heißt, wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Jetzt haben wir Hoffnung. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Es ist vielleicht ein langer, dunkler Tunnel, doch am Ende sehen wir das Licht. Wir wissen, dass wir letztendlich bis in alle Ewigkeit an der Herrlichkeit Gottes teilhaben werden. Paulus sagt in Kolosser 1,27, ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sobald Christus in unser Leben kommt, haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit. Hoffnung ist ein sehr wichtiger Teil des Heils. In Römer 8,24, worauf wir später noch zu sprechen kommen werden, heißt es, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Die Hoffnung wird in 1. Thessalonicher 5,8 als Helm bezeichnet. Sie schützt die Gedanken. Als ich gerettet wurde, bewirkte Gott zwar eine wunderbare Veränderung in mir, aber ich hatte noch viele Jahre lang einen gewaltigen mentalen Kampf gegen Depressionen auszufechten. Von euch hatte sicherlich noch nie jemand mit Depressionen zu kämpfen, aber seid nachsichtig mit mir. Letztendlich wurde ich dann von einem Geist der Schwere befreit. Anschließend zeigte Gott mir, dass ich mein Denken schützen müsse, und als ich in der Bibel nach diesem Schutz suchte, zeigte er mir, dass der Helm die Hoffnung sei, die stille, gelassene, zuversichtliche Erwartung des Guten. Wir rühmen uns dieser Hoffnung. Das Wort rühmen in diesem Vers ist ein sehr starkes Wort. Es bedeutet, dass wir so glücklich sind, dass wir restlos begeistert sind und allen Menschen davon erzählen müssen. Das wäre eine spontane Definition dieses Wortes. Ich denke, ich sage es gleich nochmal, falls ich es später vergessen haben sollte. Es bedeutet, dass wir so glücklich sind, dass wir restlos begeistert sind und allen Menschen davon erzählen müssen. Das sind also die ersten drei Erfahrungen, die wir machen, wenn wir durch Glauben gerechtfertigt werden. Zunächst einmal haben wir Frieden mit Gott. Zweitens haben wir Zugang zur Gnade, die uns aufrechterhält, schützt, bewahrt, umgibt und überschattet. Und drittens rühmen wir uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir sind absolut begeistert. Begeisterung ist ein wichtiger Teil des Lebens. Mir tun alle Menschen leid, die ohne Begeisterung durchs Leben gehen. Ich glaube nicht, dass das der Wille Gottes ist. Nun kommen wir zur vierten Erfahrung, die sich sehr von den anderen Erfahrungen unterscheidet. Die vierte Auswirkung der Rechtfertigung durch Glauben, die sich in unserer Erfahrung niederschlägt, ist eine andere Art des Rühmens. Und das ist eine Stelle, an der viele Menschen nicht mehr weiterlesen wollen, denn es heißt in Römer 5, 3 bis 5, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber einen bewährten Charakter, der bewährte Charakter aber Hoffnung, die Hoffnung aber enttäuscht nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was ist die vierte Auswirkung? Dass wir uns wessen rühmen? Trübsalen, Druck, Prüfungen, Versuchungen, Problemen. Wie viele von euch wollen so weit gehen? Ihr werdet euch nicht nur der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen, sondern auch der Trübsale und Prüfungen. Und Paulus nennt hier einige Gründe, warum wir glücklich sein sollten, wenn wir auf dem Prüfstand stehen. Einige von euch sehen sehr überrascht aus, aber das erstaunt mich nicht. Merkt euch mal Römer 5 ein und schlagt kurz den Jakobusbrief auf. Einige Leute sehen einen Widerspruch zwischen Jakobus und Römer, ich nicht. Ich denke, hier werden nur zwei verschiedene Seiten ein und derselben Wahrheit aufgezeigt. Ich muss sagen, dass ich den Jakobusbrief wirklich liebe. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 2 bis 4, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Jakobus sagt Freude, Paulus sagt rühmt euch. Der Grund, den beide nennen, ist im Wesentlichen derselbe. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Kennt ihr die einzige Möglichkeit, wie man Ausharren lernt? Indem man ausharrt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Meine Frau Ruth würde an diesem Punkt ein lautes Amen sagen. Sie ist gerade dabei, Ausharren zu lernen. Lesen wir weiter. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist doch großartig, oder nicht? Wollt ihr nicht vollkommen und vollendet sein und in nichts Mangel haben? Aber es gibt nur einen Weg dorthin, den Weg über die Trübsal, den Weg über die Prüfungen. Indem du in Prüfungen ausharrst, kommst du letztlich an den Punkt, an dem du vollkommen und vollendet bist und in nichts Mangel hast. Wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, musst du diesen Weg gehen. Du musst diese Prüfungen nicht selbst arrangieren, Gott wird das für dich tun. Gehen wir nun zurück zu Römer 5 und lesen wir, was Paulus hier sagt. Sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, das die Trübsal ausharren bewirkt. Das ist dasselbe Wort wie im Jakobusbrief, ausharren. Ausharren ist ein wesentlicher Bestandteil des Christenlebens. Wenn du nicht lernst auszuharren, wird es viele Dinge in deinem Leben als Christ geben, in deren Genuss du nie kommen wirst. Vers 4. Das Ausharren aber bewirkt einen bewährten Charakter. Wir wissen nicht, wie ein Mensch wirklich ist, solange wir nicht miterlebt haben, wie er Prüfungen durchsteht. Man kann einen Menschen nicht vorab kennenlernen. Man lernt ihn erst dann kennen, wenn man sieht, wie er Prüfungen durchsteht. Doch dieses Durchstehen bewirkt einen bewährten Charakter. Der bewährte Charakter aber bewirkt Hoffnung. Man steht das Ganze durch. Ich erinnere mich noch, was meine erste Frau sagte, und wenn es je jemanden gab, der Prüfungen durchstand, dann sie. Denn schließlich zog sie ohne finanzielle Mittel und unter dem gewaltigen Widerstand der Einheimischen in Palästina viele Kinder groß. Wenn sie eine Prüfung durchstehen musste, sagte sie oft, ich bin schon sehr gespannt, wie Gott mich da wieder herausholen wird. Das war Hoffnung, seht ihr? Ihre Erfahrung hatte ihr gezeigt, dass Gott sie letztendlich immer herausholen würde. Manchmal hat es den Anschein, als würde er sich viel Zeit damit lassen, aber letztlich tut er es. Wenn du also schon etliche Prüfungen hinter dir hast und die nächste kommt, dann wirf nicht die Flinte ins Korn, schlag nicht die Hände über dem Kopf zusammen und sag, was kommt denn nun schon wieder? Sag vielmehr, es wird sehr interessant, wie Gott mich da wieder rausholen wird. Das ist Hoffnung. Doch du bekommst diese Art Hoffnung nicht ohne Prüfung. Nun kommen wir zu einem der herrlichsten Verse des ganzen Römerbriefs, Vers 5. Die Hoffnung aber enttäuscht nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was ist die letztendliche Grundlage unserer Hoffnung? Die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist eine gewaltige Aussage. Es heißt nicht, ein kleines bisschen der Liebe Gottes sei in unsere Herzen ausgegossen, sondern es heißt, die Liebe Gottes, die ganze Liebe Gottes, sei durch den ausgegossenen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden. Nachdem du im Heiligen Geist getauft worden bist, brauchst du meiner Meinung nach nicht mehr eigens für Liebe zu beten. Ich denke, du brauchst nur mehr die Liebe anzuzapfen, die du nun in dir hast. Sie steht bereit. Denn sonst bist du wie jemand, der am Mississippi oder am Amazonas lebt und für Wasser betet, während dir weitaus mehr Wasser zur Verfügung steht, als du jemals wirst verbrauchen können. Ich glaube, dass dies auch für die Liebe gilt. Wenn der Heilige Geist in uns ausgegossen und freigesetzt worden ist, haben wir in unserem Inneren eine potenzielle Quelle unerschöpflicher Liebe. Merkt euch kurz Römer 5 ein und schlagt das berühmte Kapitel über die Liebe, 1. Korinther 13, auf. Ich möchte euch etwas über die Liebe zeigen, das euch vielleicht noch nie so aufgefallen ist. Was ist das Stärkste im ganzen Universum? Ich glaube, es ist die Liebe Gottes. Ich glaube, sie ist stärker als alles andere. Im Hohelied heißt es, die Liebe ist stark wie der Tod und niemand kann sich dem Tod widersetzen. Doch als Jesus starb und von den Toten auferstand, bewies er, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Deshalb ist sie die stärkste Kraft im Universum. Ihr dürft ihre Kraft niemals unterschätzen. Hier in 1. Korinther 13, 4 folgende beschreibt Paulus, wie die Liebe ist. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und nun der Schlüsselvers, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Was ist die letztendliche Quelle, sowohl des Ausharrens als auch der Hoffnung? Die Liebe Gottes in unserem Herzen. Es gibt nichts, was die Liebe Gottes aufreiben würde. Nichts kann die Liebe Gottes erschüttern. Sie ist unerschütterlich. Sie erträgt alles, sie glaubt alles und sie hofft alles. Das ist die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist, die uns Hoffnung gibt. Gehen wir zurück zu Römer 5 und sehen wir uns die Beschreibung der Liebe Gottes in Vers 6 bis 10 an. Und zwar dieser Liebe Gottes, die sich in Christus und seinem Tod an unserer Stelle ausdrückt. Das ist der Ausdruck der vollständigen Liebe der Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir beginnen mit Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine besondere Art der Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, beachte diesen herrlichen Satz, durch sein Blut gerechtfertigt, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. In dieser Passage beschreibt Paulus mit vier verschiedenen Worten, wie wir zu jenem Zeitpunkt waren, als Jesus für uns starb. Und so bekommen wir eine Ahnung von der Liebe Gottes. In Vers 6 heißt es, wir waren kraftlos oder hilflos. Wir konnten nichts tun, um uns selbst zu helfen. Wir konnten nichts unternehmen, um unsere Situation zu ändern. Am Ende von Vers 6 steht dann, wir waren Gottlose. In Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und in Vers 10 lesen wir, wir, als wir Feinde waren. Damit wird das volle Ausmaß der Liebe Gottes deutlich, dass Christus für uns starb, als wir noch hilflos, Gottlose, Sünder und Feinde Gottes waren. Das ist dieses häufig missbrauchte Wort Agape. Das ist die göttliche Liebe. Sie ist bedingungslos. Sie stellt keine Forderungen. Christus sagte nicht zu seinen Jüngern, wenn ihr dies oder jenes tut, werde ich die Strafe für eure Sünden bezahlen. Er tat es einfach, weil er es tun wollte. Er stand nicht unter Druck. Er war nicht verpflichtet, das zu tun. Er war uns nichts schuldig. Das ist die Liebe, von der Paulus hier spricht. Eine Liebe, die keine Reaktion fordert und keine Bedingungen stellt. Eine Liebe, die einfach Liebe ist. Soll ich euch sagen, was diese Liebe ist? Sie ist unwiderstehlich. Sie ist die stärkste Kraft im Universum. Wenn wir mit der zur Schaustellung unserer Macht und unserer Cleverness und unseres Fachwissens am Ende sind, ist das Stärkste, was wir haben, das Maß an göttlicher Liebe, das in uns ist. Die Liebe ist unbesiegbar. Die Liebe gibt nie auf. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Manchmal halten wir die Liebe für etwas Sentimentales oder Schwächliches. Wir meinen, nur schwache Menschen würden über Liebe sprechen. Das ist eine völlig irrige Vorstellung. Das Stärkste, was es im Universum gibt, ist die Liebe Gottes. Gott sagt nicht, ich gebe dir heute eine kleine Portion meiner Liebe und wenn du deine Sache besser machst, werde ich dir morgen noch etwas mehr geben. Wenn er uns im Heiligen Geist tauft, gießt er, so wie ich es verstehe, alles aus. Er sagt, da hast du es. Es heißt in Johannes 3, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Es ist nicht so, dass er eine Ration abmisst und sagt, so viel hast du dir verdient und so viel bekommst du auch. Nein, er gießt alles über uns aus. Ich sage euch eins, wenn ich Gott wäre, hätte ich das nicht getan. Ich hätte Bedingungen gestellt. Ich hätte bestimmte Dinge vorab gefordert. Ich hätte gesagt, wenn du dich besserst und ich Anzeichen eines Fortschritts sehe, dann. Ich sage euch eins, wenn ich Gott wäre, hätte ich mich nie gerettet. Ich hätte nie geglaubt, dass ich überhaupt richtig gerettet werden könnte. Als ich nach meiner Zeit in der Armee nach etlichen Jahren wieder an die Universität Cambridge zurückkam, unterhielt ich mich dort mit einigen Leuten, von denen ich wusste, dass sie Christen waren. Ich hatte zuvor nie etwas mit ihnen zu tun gehabt. Ich sagte zu ihnen, warum habt ihr mir eigentlich nie vom Herrn erzählt? Sie erwiderten, dafür warst du in unseren Augen zu schlecht. Ich bin froh, dass Gott nicht dachte, ich sei zu schlecht. Ich schließe nun diese Lehreinheit ab mit der letzten Erfahrung, die wir machen, sobald wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind. Vers 11. Das ist der Höhepunkt. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch, und beachtet hier wieder das Wort rühmen. Wie oft rühmst du dich dieser Dinge? Rühmst du dich dieser Dinge so oft, wie Paulus hier von ihnen spricht? Sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Was ist der Höhepunkt? Dass man sich freut? Worüber? Dass man sich rühmt? Wessen? Nicht über eine Erfahrung? Nicht über eine Gabe? Nicht über einen Segen? Sondern über Gott selbst, dass wir uns Gottes selbst rühmen. Das hatte meines Erachtens auch David im Psalm 43 im Sinn. Lesen wir kurz, was er dort sagt. David war in einer Situation, in der er wirklich deprimiert war. Er hatte den Eindruck, dass wirklich alles schief ging. Und er sagt im Psalm 43,2: Warum muss ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind? Und er beantwortet seine eigene Frage, indem er sagt: Warum trauere ich? Warum bin ich deprimiert? Weil mich der Feind bedrückt. Das ist der Grund. Das ist meistens der Grund, wenn wir trauernd einhergehen. Und was war die Lösung? Er schrie zu Gott und sagt: Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude, und werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Was war Davids Freude? Gott selbst. Das war die größte Freude in Davids Leben. Als er deprimiert und niedergeschlagen war und nicht wusste, wo er sich hinwenden sollte, sagte er: Ich gehe zum Altar, zum Ort des Opfers. Und er sagte: Ich werde mein Leben auf den Altar Gottes legen. Ich werde mich selbst hingeben. Ich werde mich ihm vorbehaltlos ausliefern, und ich werde ihn als meine Jubelfreude erkennen. Das ist das Ziel des Christenlebens. Im weiteren Verlauf dieser Betrachtung des Römerbriefs werden wir am Ende des 8. Kapitels feststellen, dass das unser eigentliches Ziel ist, nichts weniger als Gott selbst. Hier in Römer 5 blitzt dieses Ziel kurz auf. Das ist wie auf einer Bergwanderung, während der man kurz den Gipfel zwischen den Bäumen sieht. Man weiß, man ist noch nicht am Ziel, aber man hat das Ziel kurz gesehen. Wir müssen noch etliche Täler durchwandern, bis wir dorthin gelangen. Doch hier, in Römer 5,11, sehen wir in der Ferne schon unser Ziel, einen strahlenden Berggipfel, nämlich Gott selbst, unsere Freude.